NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. September 1960. Der Beginn der Erdölkonferenz in Bagdad.
Auf Bagdads Straßen wimmelt es von Militärs und Polizisten. Gerade 2 Jahre ist es her, dass die pro-britische Monarchie im Irak durch einen Staatsstreich abgeschafft wurde.
Die Regierung der neu gegründeten Republik Irak fürchtet den Gegenputsch. 2 Aufstände hat es seit 1958 bereits gegeben.
Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen. Als sich am 10. September 1960 in der irakischen Hauptstadt Repräsentanten der damals 5 wichtigsten erdölexportierenden Länder zu einer Sonderkonferenz um den runden Tisch versammeln.
Irak, Iran, Venezuela.
Zählt der Historiker Uwe Lübken auf.
Und Kuwait und Saudi-Arabien natürlich.
Hinter jedem Delegiertenstuhl hat ein Bodyguard Stellung bezogen, bewaffnet. 4 Tage lang wird in dieser angespannten Lage debattiert. Dann steht ein Papier.
Und eine Vereinigung, die der einst als mächtigstes und erfolgreichstes Kartell der Wirtschaftsgeschichte die globalen Zeitläufe beeinflussen wird. Und das bis heute immer wieder mal tut. Am 14. September 1960 ahnt das allerdings keiner.
Trotz gewaltigen Wachstums und gewaltiger wirtschaftlicher Expansion konnte man sich nicht so richtig vorstellen, dass Ressourcen wie Öl oder Gas knapp werden konnten.
Die sogenannten 7 Schwestern, multinationale Ölkonzerne mit Sitz in den USA, Großbritannien und Holland, glauben kaum, dass ein Häuflein zerstrittener Wüstenscheichs, die eben noch ihre Kamele durch die Gegend trieben, je das feinnervige, weltumspannende Energieversorgungsnetz der großen Internationale des Ölgeschäfts durchlöchern, geschweige denn zum Reißen bringen könnte.
Auch die Regierungen der westlichen Industrienationen schenken dieser OPEC zunächst kaum Beachtung, obwohl deren 5 Mitgliedstaaten 80% des Weltrohöls exportieren.
Im November 1960, 2 Monate nach Gründung der Organization of Petrol Exporting Countries, erstellt die CIA einen 43-seitigen Geheimbericht über Öl aus Nahost.
Der OPEC widmet sie darin ganze 4 Zeilen.
Dabei geht es in den Vor-OPEC-Jahren alles andere als gemütlich auf dem Weltölmarkt zu. Längst ist der Rohstoff
1859 in Pennsylvania entdeckt, 1938 in der saudi-arabischen Wüste.
Längst ist Erdöl ein Schlüsselelement globalen strategischen Handelns geworden, eine politische Waffe. Öl bestimmt, wo die Staaten stehen, wie mächtig sie sind.
1951, Iran.
Premierminister Mossadegh verstaatlicht die heimische Ölindustrie, bisher unter Kontrolle der Anglo-Persian Oil Company.
Das ist heute British Petrol, BP.
Doch Mossadegh bleibt auf seinem Öl sitzen. Die Konzerne kaufen es ihm erst nicht ab, dann beschlagnahmen sie es mit Gewalt. Uwe Lübken.
1953 wurde er sogar gestürzt durch einen Coup, an dem westliche Geheimdienste, allen voran die Großbritanniens und der USA, maßgeblich beteiligt waren.
Auf den Putsch folgen mehr als 25 Jahre Diktatur im Iran, die Garantie konkurrenzlos billigen Öls für den Westen. Amerikanische Medien formulieren den Zusammenhang schon damals, 1953, nur freundlicher. Der Schah kehrt zurück aus dem Exil in Rom, persisches Öl darf wieder westwärts fließen.
The Shah, who had fled to Rome, comes home. Iranian oil may again flow westward.
1956, die Suez-Krise.
Großbritannien und die USA nehmen eine Kreditzusage an Jamal Abdel Nasser zurück, den Präsidenten Ägyptens, einer wie der Iran noch jungen Republik. Nasser schäumt vor Wut. Er nationalisiert den Suezkanal. Seine Armee besetzt die Büros der anglo-französischen Kanalgesellschaft. Frankreich, England und Israel schicken Bomber und Fallschirmjäger nach Port Said.
Am Ende kriegt Nasser, was er will. Ägypten besitzt zwar nur geringe Erdölvorkommen, aber der Suezkanal ist eine unverzichtbare Lebensader für den Westen. Über diese Wasserstraße transportieren die Tanker das Öl vom Persischen Golf.
Es brodelt auf dem Weltölmarkt der 1950er Jahre. Noch wird er dominiert von den angloamerikanischen Konzerngiganten.
Eben jenen 7 Sisters, deren räuberische Konzessionen noch aus der Zeit des Kolonialismus stammen.
Auf dem heimischen Markt konkurrieren sie. Einig sind sie sich darin, möglichst wenig an die Förderstaaten zu zahlen.
Diese Ölgesellschaften, irgendwo in einem kleinen Hinterzimmer, sagen wir in einem Dorf in Schottland, da treffen sie ihre geheimen Absprachen, ungeachtet allen geltenden Kartellrechts.
Scheich Ahmed Zaki Yamani, von 1962 bis 1986 Ölminister Saudi-Arabiens.
The oil companies acted as a state within the state.
Die Ölgesellschaften waren wie ein Staat im Staat in den produzierenden Ländern. Die meinten, sie hätten freie Hand und könnten den Ölpreis drücken, wie sie wollten. In den 50er Jahren haben sie den Preis gesenkt und gesenkt und gesenkt. Das hat natürlich die Einkünfte der Exportländer massiv beschnitten. Das konnten wir irgendwann nicht mehr hinnehmen.
Es sind die Jahre der weltweiten Dekolonialisierung und eines wachsenden arabischen Nationalismus. In der Ost, in Nordafrika, nicht zuletzt beflügelt von Nassers Sieg in der Suezkrise.
Auftritt ein Mann, gar nicht aus der arabischen Welt, aus Südamerika.
Und seiner Zeit weit voraus.
Schon 1948 hat der venezolanische Ölminister Juan Pablo Pérez Alfonso in einem Agreement dafür gesorgt, dass die Hälfte der Gewinne im Staat bleibt, also hier in Venezuela, das sogenannte 50-50 Agreement.
Auftritt Nummer zwei.
Eine Frau, Wanda Jablonski.
Geboren in Polen, Schule in England, Studium in den USA. Sie reist schon als Kind um die halbe Welt, spricht sieben Sprachen, besitzt ein profundes geologisches Fachwissen sowie politischen Sachverstand. In der Branche kennt sie jeden und alle kennen Wanda, wie man sie nennt. Das ist nicht respektlos gemeint. 1959 wird sie zur Strippenzieherin.
April 59. Ein panarabischer Petroleumkongress tagt in Kairo. Viele hundert Leute, großes Gewusel, kein konkretes Programm.
Wanda ist natürlich da. Und Pérez Alfonso, auf der Suche nach Mitstreitern gegen das Preisdiktat der Konzerne.
Es folgt Auftritt Nummer 3 in der OPEC-Gründungsgeschichte. Abdullah Tariki, Ölminister Saudi-Arabiens.
Einmal mehr haben soeben die großen Konzerne den Ölpreis gesenkt. Den Listenpreis, den sie den Exporteuren bereit sind zu zahlen.
Wanda lädt beide, Pérez Alfonso und Tariki, in ihr Hotelzimmer im Kairoer Hilton ein. Alkohol gibt es keinen. Landesgesetz. Dafür Coca-Cola mit Eis.
Der Venezolaner und der Saudi verstehen sich auf Anhieb. Sie beschließen, ihre Überlegungen so bald wie möglich mit Vertretern des Iran, Irak und Kuwaits zu teilen. Wanda arrangiert ein geheimes Fünfertreffen im exklusiven Mahdi-Yachtclub von Kairo. Dort, an den Ufern des Nils, schmieden die Männer ein Abkommen.
Den sogenannten Mahdi-Pakt, der vorsah, dass 60% der Gewinne auf jeden Fall im Erzeugerland bleiben sollten. Und wichtiger noch, es wurde ein Beratungsgremium organisiert, das eben im Falle zukünftiger Krisen sehr schnell eingreifen konnte.
Diese Krise kommt am 9. August 1960. Standard Oil senkt wieder den Ölpreis. Diesmal von über 2 Dollar pro Barrel auf nur noch 1,78 Dollar. Nur Stunden später berufen Pérez Alfonso und Tariki eine Sonderkonferenz ein.
Auf Grundlage dieses geheimen Mahdi-Paktes aus dem Jahr zuvor in Kairo. Und auf dieser Konferenz in Bagdad jetzt im September 1960 wurde dann die OPEC gegründet mit 5 Staaten als Gründungsstaaten.
Das erklärte Ziel? Die gemeinsame Festlegung auf Förderquoten. Dadurch wollen sich die OPEC-Staaten absichern gegen Ressourcenraubbau und gegen die Willkür der Ölbosse. Würde das gelingen, käme es einer Monopolisierung des Ölmarktes gleich und der Entmachtung der großen Konzerne.
Ist eine solche Entmachtung gelungen in 60 Jahren OPEC-Geschichte?
Ja und nein. Zu konträr oft die Interessen der Mitgliedsländer.
Das fängt bei der Religion an. Wir haben schiitische und sunnitische Staaten, wenn man an den Iran und Saudi-Arabien denkt.
Es gibt die sogenannten Falken, die hohe Preise bevorzugen.
Das sind in der Regel Staaten wie der Irak und Saddam Hussein, die eine große Bevölkerung haben und mit sozialen Wohltaten aus den Ölerlösen unterstützen wollen.
Und es gibt Tauben,
die eher an der Stabilität des Ölmarktes interessiert sind und auch bereit sind, Ölpreisreduktionen in Kauf zu nehmen, allen voran Saudi-Arabien.
Die Ölgesellschaften im Hintergrund warten nur darauf, dass die OPEC-Staaten einander zerfleischen. Was Iran und Irak im Golfkrieg in den 1980er Jahren auch tun. 1990 dann annektiert Gründungsmitglied Irak das Gründungsmitglied Kuwait.
1963 versucht die OPEC erstmals einmütig zu handeln. Die Ölkonzerne setzen daraufhin den Schah unter Druck. Der erinnert sich nur zu gut, was 1953 mit Mossadegh geschah.
Der Iran stimmt gegen eine gemeinsame Resolution.
1967. Der Sechstagekrieg zwischen Israel und seinen Nachbarn.
Die arabischen OPEC-Staaten versuchen ein Embargo gegen alle an Israels Seite. Aber es ist schlicht zu viel Öl auf dem Weltmarkt vorhanden, als dass das irgendeine Auswirkung hätte.
1969, Libyen. Militärputsch.
Muammar Gaddafi denkt nicht daran, Verträge einzuhalten, die der ins Exil gejagte König Idris ausgehandelt hat, nachdem Anfang der 1960er Jahre riesige Ölfelder in der libyschen Wüste entdeckt worden waren. Gaddafi lässt Truppen an den Bohrtürmen Stellung beziehen.
Zum ersten Mal muss nun eine der großen Ölgesellschaften, Occidental Petroleum, akzeptieren, was ein Förderstaat verlangt, wenn auch im Alleingang, ohne den Segen der OPEC, deren Mitglied Libyen seit 1962 ist. Occidental verliert 30 Cent pro Barrel und 5% seines Profits.
Es ist die sogenannte Ölkrise 1973-74, mit der Europäer und Amerikaner die OPEC wohl am meisten verbinden.
Der konkrete Anlass war der Yom Kippur-Krieg 1973, als Ägypten und Syrien Israel in einem Überraschungsangriff attackierten und die USA im Gegenzug Waffenlieferungen an Israel durchführten.
Aus Protest belegen die arabischen OPEC-Staaten alle Unterstützer Israels mit einem Embargo. Die Auswirkungen sind enorm.
Der Benzinpreis an deutschen Tankstellen klettert binnen kurzem von 65 Pfennig pro Liter auf über eine Mark. Die Bundesregierung ordnet ungewöhnliche Maßnahmen an, weil sie Engpässe befürchtet.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Der erste autolose Sonntag steht vor der Tür.
Insgesamt 4 Sonntagsfahrverbote wird es geben. Weitere Folgen der Ölkrise?
Kleinere Autos wurden immer populärer, wovon gerade die japanische Autoindustrie profitierte. Die Sommerzeit wurde wieder eingeführt, die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden gesenkt und ein bundesweites Tempolimit eingeführt.
Was die Ölkrise in Frage stellt, nichts weniger als den American Way of Life, die westliche Konsumkultur, die auf dem Muster des immer mehr, immer weiter, immer schneller beruht.
In politischer Hinsicht wird die Ölkrise gerade im globalen Süden oft als erster Sieg von Staaten aus der Dritten Welt über den Westen gesehen. Aus Sicht des Westens offenbarte die Ölkrise natürlich die eigene Vulnerabilität, die Abhängigkeit von Öl aus dem Nahen Osten.
Diese Abhängigkeit ist heute so nicht mehr gegeben. Stichwort unkonventionelle Öle, also Öl, Sande und Schiefergestein.
Wo dann eben Öl aus dem Gestein rausgepresst wird.
Das sogenannte Fracking, hoch umstritten, weil zu Lasten der Umwelt.
Aber die Ausbeutung dieses unkonventionellen Öls hat eben zur Folge, dass die USA wieder zum ersten Mal seit 1948 Ölexporteur geworden sind und mittlerweile auf Rekordniveau Öl produzieren.
Der Fracking-Boom ist das eine.
Die andere große strukturelle Herausforderung für die OPEC ist natürlich der Fokus auf die erneuerbaren Energien. Mit dem Aufkommen von Elektromotoren und Elektroautos, Elektromobilität ist natürlich schon die Frage gestellt, inwieweit wir Öl überhaupt noch brauchen als Antriebsquelle in der Zukunft.
Ist die OPEC also nur noch ein Papiertiger, wie es die 7 Schwestern einst so gerne gehabt hätten? Der Historiker Uwe Lübken glaubt es nicht. Immerhin.
Sie versammelt 40% der globalen Ölproduktion, mit den OPEC-Plus-Staaten natürlich noch mehr.
Und sie verfügt über 3/4 der weltweiten Erdölreserven.
Insofern ist sie schon in der Lage, den Weltmarktpreis des Öls zu beeinflussen.
Und für temporäre Verwerfungen zu sorgen.
Die dann auch an der Tankstelle spürbar werden.
Das kann Autofahrer auch freuen. Die Corona-Krise zwang OPEC Plus,
so nennt man die OPEC-Staaten plus 10 weitere Ölexportländer sowie Russland,
zu einer Drosselung ihrer Produktion. Der weltweite Ölpreis rutschte trotzdem nach unten, ausgerechnet im OPEC-Jubiläumsjahr. Sprit war während des Lockdowns an deutschen Tankstellen so billig wie 15 Jahre lang nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Erdölkonferenz in Bagdad, die am 10. September 1960 begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.